Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Die Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Es gibt zwar verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, aber es ist immer derselbe Gott. Er bewirkt alles in allem. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Der eine ist durch den Geist in der Lage, voller Weisheit zu reden. Ein anderer kann Einsicht vermitteln durch denselben Geist. Ein dritter wird durch denselben Geist im Glauben gestärkt. Wieder ein anderer hat durch den einen Geist die Gabe zu heilen. Ein anderer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun. Ein anderer kann als Prophet reden und wieder ein anderer kann die Geister unterscheiden. Der Nächste spricht in verschiedenen Arten von fremden Sprachen. Ein weiterer kann diese Sprachen übersetzen. Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Er teilt jedem eine Fähigkeit zu, ganz so, wie er es will.
Die erste Frage brauchen wir mal. Wenn Gott zu dir persönlich Kontakt aufnehmen will, welchen Kanal müsste er dann wählen? Tja, wie ihr euch vielleicht denkt, haben wir da ein paar Antworten mitgebracht. Aber ich dachte, einen kleinen Moment selber nachdenken am Anfang ist gar nicht schlecht. Wenn Gott zu mir persönlich Kontakt aufnehmen will, welchen Kanal muss er wählen? Wie spricht der Heilige Geist zu mir, mit anderen Worten? Ein Kanal ist schon auf Sendung und das ist das Wort Gottes. Und darin erklärt der Heilige Geist mir alles, was gemeint ist. Als ich ganz neu zum Glauben gekommen war, da konnte ich nachvollziehen, was ich las. Ich habe nicht immer alles verstanden, aber ich konnte es nachvollziehen. Und es war ein Riesenunterschied zu dem, wie ich vorher die Bibel gelesen hatte, als ich mich noch nicht bewusst Jesus zugewandt hatte. Ich merkte regelrecht, dass da jemand nachgeholfen hat. Je nach Lebensphase ist es auch verschieden, wie wir das hinkriegen mit dem Kanal nutzen. Als unsere Kinder klein waren, hatte ich nicht viel Zeit dazu. Dann reichte der Blick in die Losung oder musste reichen. Oder dann eben auch mal bewusstes Hören von Lobpreismusik oder einer Predigt. Und ganz, ganz wichtig, wenn es um diese Frage geht, ist beim Bibellesen nie aufgeben. Niemals aufgeben, fang einfach immer wieder an. Ich habe persönlich ganz verschiedene Methoden ausprobiert. Ich habe einen Bibelleseplan gehabt. Ich habe mal eine Jahresbibel gehabt. Egal was es ist, das musst du wissen. Wer liest, ist klar im Vorteil. Deswegen jeden Tag 15 Minuten, das wäre so mal ein Ziel, was man sich stecken kann, damit der Heilige Geist dich lehren kann und auch erinnern kann an das, was du da gelesen hast. Ja, ein weiterer Kanal, durch den Gott spricht, das sind oft andere Menschen. Andere sind auch mit Jesus unterwegs, deswegen sitzen wir ja auch hier. Und du brauchst auch diese Menschen, um Gott zu verstehen. Gerade solche, die vielleicht schon ein bisschen länger auf dem Weg sind, können dir helfen. Oder andere, die frisch dazukommen, können dich neu inspirieren. Wenn du eine bestimmte Entscheidung in deinem Leben anstehen hast, dann will der Heilige Geist ja zu dir reden und benutzt dazu auch oft andere Leute. Oder du hast eine Krise, eine schwere Zeit, es geht dir gerade nicht so gut. Dann will er dich trösten und auch dafür benutzt er deine Leute hier um dich herum. Hast du auch Leute, die dich trösten dürfen, die dir zusprechen dürfen, die in dein Leben hineinreden dürfen? Darf dein Pastor das? Und wenn nein, warum nicht? Neben dem Wort Gottes und auch anderen Christen höre ich den Heiligen Geist auch oft durch eine bestimmte Führung in meinem Leben. Als wir uns als OM-Team entschlossen hatten, dass wir in einem bestimmten Hamburger Stadtteil arbeiten wollen, wussten wir ja noch nicht, wo der Weg hingehen sollte. Und wir hatten mehrere Kriterien aufgestellt und danach blieben ein paar Stadtteile übrig. Und die haben wir dann so erkundet, auch viel mit Gebetsspaziergängen. Und wir wollten als drei Familien auch ganz einig sein, das war uns wichtig. Ausschlaggebend war dann am Ende tatsächlich, dass wir in den Jesus Friends eine Partnergemeinde gefunden haben, die bereit waren, mit uns zusammenzuarbeiten. Und wir konnten dann nach fast einem Jahr in großer Einmütigkeit sagen, ja genau, dahin führt unser Weg. Das hieß nicht, dass wir nicht manche Bedenken hatten, aber die Einigkeit war da. Gott hat uns geführt. Er hat erwartet, dass wir unseren Verstand einsetzen. Trotzdem war es klar, er hat das letzte Wort. Also bei all diesen Möglichkeiten sehen wir, der Heilige Geist wirkt nicht im luftleeren Raum. Also er schwebt hier nicht rum und sucht irgendwo eine Lücke oder irgendwas, sondern er ist eine Person, die dich als Person sieht und auch deine Persönlichkeit ernst nimmt. Und er geht auf dich da ein und sieht auch die Begabungen, die du mitbringst. Das bringt mich zu der Frage, Michael, die du dir gestellt hast. Bin ich denn bereit, mich mit meinen Ressourcen, mit meinen natürlichen Gaben ganz Gott zur Verfügung zu stellen?
Im Prinzip genau wie du schon gesagt hast. Der Heilige Geist ist eine Person, die mich als Person sieht und erkennt und wahrnimmt. Und eben auch mich, wie ich geschaffen bin, wie ich gemacht bin, mit meinen natürlichen Fähigkeiten. Da sieht der Heilige Geist, okay, der eine, der kann vielleicht richtig gut kochen, der andere kann richtig super mit Computern und Technik und sowas umgehen. Ein anderer, der kann es mit Zahlen besser als ein anderer, da gibt es ja auch Unterschiedlichkeiten. Ein anderer kann vielleicht richtig gut zuhören, was wieder ein anderer nicht so gut kann. Oder mitfühlen oder vielleicht einfach auch andere von Jesus begeistern, hat einfach sein, trägt sein Herz auf der Zunge und redet unheimlich gern von dem, was ihn im Herzen bewegt. Und so sind wir, so wie wir hier sitzen, alle total unterschiedlich mit einer total individuellen Persönlichkeit. Und genau das sieht der Heilige Geist. Und genau das will auch dann diese unterschiedliche Persönlichkeit, der Heilige Geist, in uns nutzen und in seinen Dienst stellen. Und er will das gebrauchen. Danke. Also so wie wir hier sitzen, haben wir sehr, sehr unterschiedliche Begabungen. Also wenn ich hier mich in dem Raum umgucke, da gibt es einen Reichtum an Begabungen. Und ich glaube, da liegt noch ganz viel brach. Da liegt noch ganz viel unentdeckt. Ich glaube, in uns selbst, in mir selbst, ist noch vieles, was ich nicht entdeckt habe. Wenn ich daran denke, was dann hier noch alles so sitzt, was noch nicht entdeckt wurde, es ist gewaltig. Da liegt unheimlich Potenzial, was der Heilige Geist an Gaben überhaupt erst mal, die schon da sind, erst ans Licht bringen will. Und Reinhard hat es ja vorhin schon mit den Mitgliedern auch vorgelesen. Genau das ist, das kommt, dieses Bild kommt hier im Anschluss an den Text, den Reinhard gelesen hat, auch nochmal, so wie es im Römerbrief steht, steht es auch im 1. Korinther. Nochmal, ich lese da auch nochmal ein paar Verse vor. Da geht es auch um diesen Leib und die Glieder. Na, so wie wir euch beide aufgenommen haben, Gemeinde hier besteht aus unterschiedlichen Gliedern, wird das auch bei den beiden Begabungen deutlich. Und zwar heißt es auch in 1. Korinther 12, ihr alle seid der eine Leib Christi. Und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Das sind zunächst die Apostel, dann die Propheten, die verkünden, was Gott ihnen eingibt. Und drittens diejenigen, die Gottes Botschaft lehren. Dann gibt es Christen, die Wunder tun und solche, die Kranke heilen oder Bedürftigen helfen. Einige leiten die Gemeinde, andere reden in unbekannten Sprachen. Sind sie nun etwa alle Apostel? Seid ihr alle Apostel? Nein. Alle Propheten oder Lehrer? Oder kann jeder von uns Wunder tun? Kann jeder Kranke heilen? Natürlich nicht. Aber jeder Einzelne soll sich um die Gaben bemühen, die der Gemeinde am meisten nützen. Als ich Christ wurde, da kam ich auch in eine Gemeinschaft rein. Und in der Gemeinschaft, in die ich reinkam, da hatte ich so den Eindruck, jeder Christ ein Gitarrist. Jeder kann irgendwie Gitarre spielen, nur ich nicht. Und ich habe mich 4 Jahre lang abgequält, Gitarre zu spielen. Und ich meine, Friederike weiß um meine Musikalität mittlerweile. Also Rhythmus halten ist eine Katastrophe für mich. Und manches Mal sage ich scherzhaft zu Friederike, ich bin total musikalisch, ich kann ganz allein vierstimmig singen. Ich musste dann nach 4 Jahren schließlich erkennen, Musikalität ist nicht eine Begabung, die der Heilige Geist in mir erwecken will. Und das ist mir einfach auch noch wichtig zu sagen. Manches Mal denken wir ja, oh, wenn ich mich auf den Heiligen Geist einlasse und wenn ich mich darauf einlasse, dass er mich begab, dann mache ich bestimmt irgendetwas, wozu ich überhaupt keine Lust habe, was mir total schwer fällt. Das ist nicht so. Zunächst einmal wirklich einfach mal in sich selbst reinhören und gucken, was ist mir eigentlich schon gegeben und das möchte ich in den Dienst von Gott stellen. Also Gott will unsere natürlichen, in uns liegenden Fähigkeiten einsetzen. Das ist so ein Aspekt, den ich jetzt am Anfang betonen wollte. Aber das ist nicht alles. Kann ich auch damit rechnen, dass Gott mich begabt mit Dingen, mit Fähigkeiten, die mir vielleicht selber noch gar nicht bewusst sind? Dinge, wo der Heilige Geist mich vielleicht überraschen will. Nicht etwas, wo ich überhaupt keine Lust habe, darum geht's nicht, sondern wo er mich überraschen will, wo er mich in neue Gebiete führen will. Gibt es Dinge, oder ich frage mich die Stelle, bin ich bereit, mich darauf einzulassen?
Tja, das ist eine gute Frage. Manchmal ist es ja so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass es eine innere Entscheidung braucht. Bin ich überhaupt bereit dazu? Möchte ich das? Darf Gott das? Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Zeit erinnert, damit oute ich mich ja auch alterstechnisch, als der Gabentest so ganz groß im Schwung war. Wir hatten eine große Gemeinde, in die wir gingen zu der Zeit und ich war schon auf dem Weg nach Hause. Das hieß, ich musste die Treppen hochklettern, weil wir da oben drüber wohnten. Und Entschuldigung, Hannes, aber ihr wart klein und habt genervt und wart müde und wolltet ins Bett. Also ich wollte, dass ihr ins Bett geht. Und dann habe ich noch so durch die Glasscheibe einen Blick nach unten geworfen. Da saß eine Frau, die weinte. Und ich wusste, ich kann da jetzt nicht hingehen. Es ist unmöglich, es geht nicht. Und eine gute Freundin, unsere Nachbarin, kam vorbei. Und ich sagte, Mensch, guck mal, da sitzt noch jemand, der geht es ja irgendwie gar nicht gut. Kannst du da nicht mal vorbeigehen? Und dann hat die gesagt, nein, das ist nicht meine Begabung. Sie hatte nämlich gerade den Gabentest gemacht. Sie ist also wirklich nicht hingegangen und hat auch, das war für sie vollkommen klar, das ist nicht meine Begabung. Sie war also in dieser Situation und ich kannte sie nun ein bisschen und auch sonst ein bisschen schwer herauszufordern. Es war ganz, ganz schwer für sie, sich da gebrauchen zu lassen, so ganz spontan. Tja, es geht oft darum, das zu tun, was Gott mir vor die Füße legt. Das kann dir im Moment auch mal querkommen und es passt dir nicht in deinen Ablauf. Da kommt man durcheinander so. Aber du erlebst dann, wie Gottes Geist wirkt und das wertet es alles wieder auf. Es geht bei so etwas, wenn ich mich einlasse auf den Geist Gottes, auch darum, einen Dienst für die Gemeinde zu tun, der mir sonst vielleicht gar nicht liegt. Ich probiere das einfach mal aus. Es kann ja sein, dass es so endet wie mit diesem Gitarrenexperiment. Aber du hast es mindestens mal probiert und hast dich herausfordern lassen. Oder ne, es gibt also Leute, die tun das wirklich. Die gehen in ihrem Urlaub auf einen Missionseinsatz. Ja, wer uns ein bisschen kennt, weiß ja, wir arbeiten für OM. Hier kommt jetzt also der Werbeblock. Man kann tatsächlich von 1 bis 4 oder auch natürlich eine viel längere Zeit herausnehmen und einen Missionseinsatz machen. Warum macht man sowas? Weil man Gottes Geist Gelegenheit geben will, weil du Gottes Geist Gelegenheit geben willst, in dir zu wirken und ihn am Wirken zu sehen. Das ist ja das Geniale. Ich setze zwar Zeit ein und meistens bezahlt man auch noch Geld dafür, aber ich sehe Gott bei der Arbeit zu. Es ist einfach richtig, richtig genial. Oder du merkst, dass du mal für eine längere Zeit raus willst und suchst dir eine Gelegenheit für eine herausgenommene Zeit wegen mir im Ausland für eine christliche Einrichtung zu arbeiten. Es geht dabei, rauszugehen aus der Komfortzone, raus aus dem, wo ich mich wohlfühle, wo ich bestimme, wie es läuft, wo ich mich sicher fühle und wo ich alles im Griff habe. Ein sehr bekannter Missionar, Hudson Taylor, hat es einmal so gesagt, wenn unser Einsatz für Gott kein Risiko enthält, dann brauchen wir auch keinen Glauben. Der Glaube ist ja nicht nur ein Aspekt meines Lebens, so ein Teil vom Kuchen, den mein Leben so darstellt, sondern er ist die existenzielle Basis meines Lebens. Und die Sicherheiten, die wir hier so um uns herum haben, das trägt uns ja nicht wirklich. Du brauchst Jesus und das Reden seines Geistes ganz existenziell. Uns geht's doch gut. Wir haben keinen Hunger. Wir müssen nicht befürchten, dass uns hier die Wände um die Ohren fliegen oder wir aus dem Land fliehen müssen. Und deswegen fällt es uns vielleicht doppelt schwer, uns so einzulassen. Aber wenn ich das jetzt so sage, was ist damit gemeint? Der Heilige Geist, die Basis deines Lebens.
Also, wie du schon gesagt hast, wir sind eigentlich hier in unseren Breitengraden, sind wir es gewohnt, alles sehr klar abgesteckt zu haben. Wir wissen genau, was ist möglich. Wir kennen unsere, durch unsere schönen, aufgeklärte Weltsicht, kennen wir die rationalen Grenzen. Die Frage ist, bin ich bereit, mich darauf einzulassen, dass eventuell der Heilige Geist hier an dem Punkt auch meinen Horizont erweitern will? Dass der Heilige Geist über unsere Grenzen, über die Grenzen unseres rationalen, aufgeklärten Weltbildes hinauswirken will, dass es da noch ein bisschen mehr gibt. In den Textstellen, die wir gelesen haben, da ist von Heilen und von Wundern die Rede und von solchen übernatürlichen Dingen. Kommt uns das fremd vor? Kennen wir das auch? Ist das überhaupt Teil unseres Glaubenshorizonts? Oder sagen wir, oh nee, das ist nur irgendwas für irgendwelche frommen Spinner? Glaube an Gott, ja, aber bloß nicht zu extrem. Und gemeint ist oft, bloß nicht über das Gewöhnliche hinaus, bloß nicht auffallen, bloß nicht in einen Topf geworfen werden mit irgendwelchen christlichen Fundis. Und damit beschränke ich aber möglicherweise die Bandbreite des Wirken des Heiligen Geistes. Damit habe ich bestimmte Parameter in meinem Leben gesetzt, wo ich sage, okay, so darf der Heilige Geist wirken, aber mehr auch bitte nicht. Und da ist die Frage, bin ich bereit, da wirklich mich herausfordern zu lassen und darüber hinauszugehen. Die ersten Christen, die sind aufgefallen. Und zwar sind sie tatsächlich aufgefallen, dass Dinge passiert sind, die man sich so schön im römisch aufgeklärten Umfeld nicht erklären konnte. Nun bin ich jetzt nicht jemand, der ständig irgendwelche Visionen hat und ständig irgendwie Wunder und Dinge erlebt. Also das ist auch nicht so mein Ding. Aber ich kann von mir sagen, ich habe in meinem Leben immer wieder erlebt, wie Gott, wie der Heilige Geist Dinge getan hat, wo ich feststellen musste, das ist etwas, das sprengt meinen Denkhorizont. Kann ich mir rational nicht erklären. Ein Beispiel, als wir noch in der Türkei gelebt haben, hatte ich einen Freund, der heißt Efkan, ist immer noch mein Freund. Und Efkan hat aber da, der war recht jung, ein junger Christ, und er hatte eine Krise und hat sich in dieser Krise immer weiter von mir entfernt. Und ich habe so nicht mehr so den Zugang zu ihm gehabt. Und ich habe aber innerlich immer wieder ganz stark diese ganz tiefe Überzeugung oder diese innere Stimme, bleib dran an Efkan, halt dich zu ihm, geh ihn besuchen, besuch ihn auf seiner Arbeitsstelle, ruf ihn an, geh ihm hinterher, lass nicht locker. Und Efkan hat mir immer mehr die kalte Schulter gezeigt. Also es war wirklich nicht so einfach da, ihm hinterher zu gehen. Und dann kam eines Tages die Ansage von Efkan, ja, morgen werde ich übrigens heiraten. Und zuerst, mein erster Dings war, oh cool, super, freue ich mich. Bin nach Hause gegangen und hatte dann aber ganz stark innerlich diese so eine innere Stimme, das geht total in die Hose. Und diese innere Stimme, und jetzt gehe ich hin zu Efkan und sage ihm das. Wer bin ich, der einem anderen, der am nächsten Tag heiraten will, ins Leben reinpfuscht und sagt, hey, das wird nichts mit deiner Heirat. Ich bin nicht so ein Typ. Also ich habe mich davor gedrückt und wollte es nicht machen. Aber ich habe überhaupt keine Ruhe bekommen, bis ich tatsächlich am gleichen Tag nochmal losgegangen bin, am Nachmittag, nochmal auf die Arbeitsstelle zu Efkan. Und Efkan einfach gesagt habe, Efkan, ich muss dir das jetzt mitteilen. Das ist so, was in meinem Herzen drin ist und ich denke, dass es von Gott ist. Musst du dann wissen, wie du damit klarkommst. Und ja, wie ich erwartet habe, er hat gemeint, ich bin ein Spinner und hat geheiratet am nächsten Tag. 3 Wochen später ist seine Frau mit dem anderen durchgebrannt. Sie wollte eigentlich gar nicht ihn heiraten. Es hat sich dann rausgestellt, das ist ja oft in der türkischen Kultur so, dass eine junge Frau aus ihrem Elternhaus nicht wegkommt, wenn sie nicht heiratet. Also sie wollte eigentlich nur weg von zu Hause, weil es dort richtig beknackt war und weil sie die Nase voll hatte von ihrem Elternhaus. Und die einzige Möglichkeit wegzukommen von zu Hause ist, dass sie jemanden heiratet. Und das war dann so ihr Ausweg. Und es ist dann tatsächlich also so geworden, dass die Ehe nach 3 Wochen schon wieder zerbrochen war. Morgens um 5 klingelt mein Telefon. Ich wusste noch nichts, dass da die ganze Beziehung gescheitert war. Und Efkan ruft mich an: Michel, komm schnell. Ich habe mich ins Auto gesetzt, morgens um 5, bin die 20 Kilometer gefahren, wo er wohnte. Und als ich in sein Zimmer reinkam, das Erste, was ich sah, da hängt noch die Schlinge von einem Rohr an der Decke. Als er auf dem Stuhl stand und sich sein Leben nehmen wollte, weil alles so zerbrochen war, da hat Gott ihn daran erinnert: Erinnerst du dich, da hat der Michel hat doch dir damals was gesagt. Und er hat dann bei mir angerufen und er hat dann in dem Moment einen ganz, ganz tiefen inneren Zerbruch erlebt und hat sein Leben ganz neu nochmal Jesus gegeben und hat neu angefangen. Aufgrund der Tatsache, es gab einen Menschen, auch wenn das keine schöne und gute Botschaft war, es gab einen Menschen, der in sein Leben reingeredet hat. Für mich war das in dem Moment klar: Ich bin ein Prophet geworden in diesem einen Moment. Ich bin dann nicht rumgelaufen und habe dann ständig Prophezeiungen gesagt. Nee, das war einmal, dass Gott etwas geredet hat und mir so eine Gabe gegeben hat und dann danach kam das schon noch ein paar Mal vor, aber das war jetzt nicht irgendwie, dass ich dann abgespaced war. Also in einer anderen Situation war es dann auch in der Türkei, war es dann auch so, dass Gott nochmal geredet hat. Da ging es um mich ganz persönlich und bei mir ist alles zerbrochen. Und Gott ist mir in einer bestimmten Vision erschienen und ich bin dann raus und bin den Berg hochgelaufen und habe dann eben auch noch mal so eine Stimme gehört: Ich habe alles unter Kontrolle in dieser Situation. Und das war für mich auch so ein total überwältigendes Ereignis. Also, dass es einfach, dass Gott tatsächlich redet und dass Gott tatsächlich mein Horizont, wie ich ihn normalerweise lebe, auch mal sprengen darf.
Aber ist es denn jetzt so, dass du immer von Gott solche spektakulären Sachen erwartest? Also nur dann, wenn du das erlebst, ist auch der Heilige Geist wirklich ganz, ganz kräftig in dir?
Nee. Das ist mir eben gerade wichtig, dass das eben nicht so ist. Also ich bin jetzt da nicht jemand geworden, dadurch, dass ich das 1, 2, 3 oder ein paar Mal erlebt habe, dass ich jetzt immer nur rumlaufe und immer nur, ja, hier muss ein Wunder passieren und hier muss eine Heilung passieren. Nein, Gottes Geist wirkt in unserem Leben im Alltag, im Klein-Klein des Alltags. Da redet er, so wie du es ja vorhin schon gesagt hast, redet er zu mir, wenn ich in der Bibel lese und mich plötzlich ein Bibelvers anspricht. Er redet durch andere Menschen zu mir. Er redet zu mir, indem plötzlich irgendwo mal eine Türe aufgeht. Das ist das eine. Aber was mir halt wichtig war, und deswegen habe ich diese beiden Beispiele auch gesagt, dass wir nicht das Wirken des Heiligen Geistes darauf beschränken, dass wir auch bereits in dem Heiligen Geist hier, dass er unseren Horizont erweitern kann. Viel wichtiger aber, als zu fragen, ja, muss es jetzt unbedingt Wunder geben oder wie wirkt der Heilige Geist in meinem Leben? Viel wichtiger ist doch die Frage, wozu gibt der Heilige Geist mir die unterschiedlichen Gaben? Was will er denn damit bewirken?
Wer den Bibeltext noch ein bisschen im Ohr hat, dem ist das vielleicht auch aufgefallen. Im Vers 7 steht es so: Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Also die Ausrichtung geht ganz klar in die Richtung: Du bekommst eine Gabe, zum Beispiel der Erkenntnis oder Ermutigung, nicht für dich. Die Gaben, die Gott gibt, sind kein Selbstzweck, damit ich mich jetzt ein bisschen wohler fühle oder damit ich gut rauskomme oder so, sondern ich bekomme sie oder auch du bekommst sie, damit der Gemeinde zu dienen. Das ist die Richtung, also im letzten Gott zu dienen. Vor schon etwas längerer Zeit, Anfang der 90er Jahre, haben 2 Freundinnen und ich eine Reise nach Bulgarien unternommen. Und wir kamen in eine Dorfgemeinde von osmanischen Türken hinein. Das ist eine recht große Minderheit, die es in dem Land gibt. Gott war richtig am Wirken zu der Zeit. Und einer der Höhepunkte, es gab viele, aber einer war der Sonntagsgottesdienst. Nun hatten die keine Kirche, weil sie ja auch kein Geld hatten. Und sie waren wirklich so arm, dass sie kaum wussten, woher sie das Essen für den nächsten Tag herkriegen sollten. Aber es war Sonntagmorgen und alles strömte also zu einem bestimmten Haus hin. Die hatten einen recht großen Innenhof. Wir bauten da Bänke auf. Der Küchentisch wurde rausgetragen, zum Altar gemacht. Und dann ging das auch schon los mit dem Liedersingen. Weil nun die wenigsten dort lesen und schreiben konnten, ging das also alles auswendig. Das war schon sehr toll zu sehen. Dauernd kamen noch Leute dazu. Und irgendwann trat eine Stille ein. Da stand eine alte Frau auf, die ging schon gebeugt und gebückt. Und sie fing an, in einer fremden Sprache zu beten. Da dachte ich schon, oh weh, jetzt geht's hier richtig gleich rund. Aber das stimmte nicht. Sie betete, dann setzte sie sich wieder. Das dauerte nicht ganz so lange. Dann stand eine andere Frau auf und legte das aus, was die gebetet hatte. Und man muss bedenken, diese Menschen konnten weder lesen noch schreiben, jedenfalls zum allergrößten Teil. Dann wurde wieder gesungen, eine Bibelstelle zitiert und es wurde, der Pastor predigte. Dann hatte jeder irgendwas hatten sie gefunden zu essen und teilten das dann miteinander. Und das ist für mich so eindrücklich geworden. Also das war ein Punkt, wo ich gesehen habe, jeder hat was mitgebracht. Und der eine hat vielleicht nur zwei Tomaten gehabt und hat sie mitgebracht. Und der andere hatte einen Stuhl und hat halt den mitgebracht, weil das alles so voll war und die Stühle nicht reichten. Aber diese Gaben kamen zur Geltung, weil sie sie eingesetzt haben. Und so ist es hier genauso. Deine Gabe kommt erst richtig zur Geltung, wenn du sie einsetzt. Und wenn sie in deiner Gemeinde anderen dient, damit dann sein Reich kommen kann. Inzwischen schon verstorbener, sehr bekannter englischer Prediger hat das mal so gesagt, was der Blutkreislauf für den menschlichen Körper ist, das ist der Heilige Geist für den Leib Christi, seine Kirche.